Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch noch mal alle ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Der Herr möge ihn segnen, er möge uns offene Herzen und Ohren schenken für sein Wort. Ja, liebe Geschwister, wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium. Wir hatten ja letztes Mal einen Textabschnitt aus Johannes 11 betrachtet und wir nehmen heute nochmal einen kleinen Textabschnitt aus diesem 11. Kapitel. Das sind so die letzten 4 Verse oder 5 Verse und dann betrachten wir die ersten 11 Verse aus Kapitel 12. Also zunächst möchte ich mal den Text vorlesen. Also wer das im Stillen mitlesen möchte, Johannes 11 ab Vers 53 bis Johannes 12. Vers 11. Und da schreibt der Evangelist Johannes folgendes: An jenem Tage fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rande der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Alles hielt nach Jesus Ausschau. Was meint ihr, sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die führenden Priester und die Pharisäer aber, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was da hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus Christus glaubten. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr, nun zeig du dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Erinnern wir uns nochmal an den letzten Sonntag. Da ging es ja um einen Textabschnitt aus Johannes 11. Und da hatten wir ja so in den einführenden Bemerkungen gesagt, dass Johannes 11 eine ganz wichtige Schnittstelle, ein ganz wichtiges Kapitel ist, um nicht zu sagen, eigentlich das wichtigste Kapitel im ganzen Johannesevangelium, weil nämlich Johannes 11 schon aus der Perspektive des Kreuzes und der Auferstehung Jesu Christi zu sehen ist. Und wenn man sich dieses Kapitel 11 durchliest, kommt man ja irgendwann auf den Vers 45. Und wenn man diesen Vers liest, dann möchte man doch am liebsten sagen, ja, das wäre doch jetzt wirklich ein wunderbarer Abschluss der Lazarus-Geschichte. Denn da in Vers 45 heißt es doch, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Also eigentlich doch ein wunderbarer Abschluss. Aber nun müssen wir ja mit Ernüchterung feststellen, dass dem nicht so ist, sondern dass der Johannes in drei folgenden Abschnitten, nicht den Lazarus immer wieder ja aufgreift. Jedes Mal greift er ihn wieder auf. Johannes 11, die Verse 46 bis 57, wir haben ja einen Teil daraus gelesen. Der Hohe Rat beschließt also, Jesus zu töten. Auch wenn in diesem Abschnitt der Name Lazarus nicht direkt erwähnt wird, aber es heißt ja da in Vers 46, etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Ja, was hatte er getan? Er hatte eben den Lazarus auferweckt. Also indirekt steckt der Name schon da drin. Dann der andere Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, diese Verse aus Johannes 12, 1 bis 11, die Salbung in Bethanien, da taucht der Name Lazarus viermal auf, in den Versen 1, 2, 9 und 10. Und der dritte Abschnitt schließlich, Johannes 12, das sind diese Verse 12 bis 19, für uns bekannt, der Einzug Jesu nach Jerusalem, da taucht in Vers 17 der Name Lazarus auf. Also man hat so den Eindruck, auch Lazarus hat Konsequenzen. Auch den Lazarus kannst du nicht so einfach abhaken. Aber alle drei Abschnitte, die wir gerade erwähnt haben, alle drei Abschnitte weisen immer wieder auf das Sterben Jesu Christi hin. Nicht dieser erste Abschnitt, Johannes 11, 46 bis 57, man könnte ihn überschreiben, Jesu muss sterben aufgrund dieses Tötungsbeschlusses der hohen Priester. Dann dieser zweite Abschnitt, Johannes 12, 1 bis 11, nicht Jesus wird sterben aufgrund dieser Salbungsgeschichte. Und dann der letzten Abschnitt, Johannes 12, 12 bis 19, Jesus kommt zum Sterben, indem er also jetzt nach Jerusalem geht. Und wenn wir jetzt diesen heutigen Textabschnitt betrachten, nicht diese Verse 53 bis 57 und aus 12 die Verse 1 bis 12, ja, das ist so ein Text, wo man also feststellt, wie unterschiedlich doch so die Reaktionen sind. Wir haben es ja mit vielen Menschen wie mit vielen Gruppen zu tun. Nicht? Wir haben da mit diesen Pharisäern und Priestern zu tun und dann hinterher natürlich diese Gesellschaft da im Hause des Simon. Das steht jetzt zwar hier nicht in diesem Text, aber aus den Parallelstellen kann man das herauslesen, dass dieses ganze Geschehen da im Hause des Simon stattgefunden ist. Also der Simon ist da, der Lazarus ist da, die Maria ist da, die Martha ist da, Jesus mit seinem Gefolge, die Jünger, und da wird nochmal speziell dieser Judas herausgegriffen. Und es ist hochinteressant zu sehen, wie unterschiedlich diese einzelnen Gruppen, diese einzelnen Menschen auf Jesus Christus reagieren, oder man kann auch sagen, Reaktionen, was die Leidenschaft, was die Hingabe, was die Zuneigung, was die Liebe zu Jesus Christus betrifft. Und jetzt hier in Johannes 11, diese Verse 53 bis 57, die wir vorhin gelesen haben, diese Verse schildern uns ja jetzt eine erste Reaktion aufgrund dessen, dass der Lazarus da eben von den als Toter auferweckt worden ist. Und Jesus muss jetzt beseitigt werden. Das lesen wir ganz klar. Es gibt eine Sondersitzung der Religionsbehörde, nicht mit allem, was dazugehört. Und solche Sitzungen, ich möchte mal sagen, an denen sich so in letzter Zeit in den letzten Zeiten nicht viel geändert hat, nicht? Die kann man sich heute auch noch gut vorstellen. Wir haben ja zurzeit einen aktuellen Fall. Denken wir an die bremische Landeskirche und der Fall Olaf Latzel. Man hatte ja schon fast gedacht, der Fall ist erledigt. Nun ist er aber neu aufgerollt worden. Das ist jetzt auch so ein Fall nicht, wo da diese Behörde da zusammentritt. Also, zurück zu damals. Damals also wirklich nervöse, angespannte Lage. Man hat fast den Eindruck, das Ganze scheint aus dem Ruder zu laufen. Und man hat, wie man heute so schön sagt, dringenden Handlungsbedarf. Nicht, die Sache muss also noch vor den Festtagen, muss die wirklich über die Bühne gehen, muss wirklich vor den Festtagen eben noch geklärt werden. Und spätestens mit der Lazarus-Geschichte nicht haben sie, also diese hohen Priester, diese Religionsbehörde, haben sie ein echtes Problem mit Jesus Christus. Und dieser Gedankengang, liebe Geschwister, dass Jesus Christus beseitigt werden muss, dieser Gedankengang taucht ja nicht nur in der Zeit vor der Passion auf, sondern kommt auch in den späteren Missionspredigten immer wieder zum Vorschein, kommt wie immer da wieder deutlich zum Ausdruck. Ich denke mir nur an diese große Predigt des Apostel Paulus in Antiochien, die wird uns ja in Apostelgeschichte 13 wiedergegeben, da heißt es dann ab Vers 27, die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Sie verstanden auch die Voraussagen der Propheten nicht, deren Schriften doch Sabbat für Sabbat in der Synagoge vorgelesen werden. So kam es, dass sie ihm den Prozess machten und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt, obwohl sie nichts an ihm fanden, was den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus, ihn hinrichten zu lassen. Durch das, was sie taten, ging alles in Erfüllung, was in der Schrift über sein Leiden und Sterben vorausgesagt war. Und zuletzt nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Nicht, sie waren also einerseits verantwortlich für die Tat, ganz klar, aber andererseits taten sie natürlich etwas, ohne das zu begreifen, nicht, was vom Alten Testament vorausgesagt wird. Und sie erfüllten eben auf die Art und Weise, wie sie es taten, ja, diese alttestamentliche Prophetie. Aber wie gesagt, ein ganz wichtiger Gedankengang hierbei ist eben nun, dass man mit Jesus also wirklich ein Problem bekommen kann. Und ich gehe mal so weit zu sagen, dass wir es eigentlich wünschen sollten, dass Menschen, die also noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, dass sie wirklich ein gutes Problem mit Jesus Christus bekommen. Das wäre es nämlich, dann wird es nämlich hochinteressant. Nicht, wir können das in der Apostelgeschichte mitverfolgen, denn an all den Stellen, wo der Apostel Petrus und später der Apostel Paulus unterwegs waren, passierte genau dieses Phänomen, sowohl im jüdischen als auch im heidnischen Kontext, nicht, dass Menschen ja ein Problem mit Jesus Christus bekamen. Das kann natürlich ganz dramatisch enden, im Sinne von Feindschaft bis hin zum Hass, nicht, was Jesus und seine Nachfolger anbetrifft. Aber es kann sich natürlich auch ein Horizont auftun, ja, dass sich Menschen wirklich für Jesus Christus öffnen. Nehmen wir als Beispiel die Pfingstpredigt. Die Pfingstpredigt des Apostel Petrus, die er eingeschlagen hat wie eine Bombe und tausende Menschen plötzlich ein Problem bekamen. Nicht, wir lesen es ja in der Apostelgeschichte 2, Vers 37, wo steht, nur als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Nicht, es ließ sie also irgendwie nicht in Ruhe und sie fragten Petrus, Johannes, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Und da müssen wir uns auch immer wieder fragen, ja, wie sieht das eigentlich so in unserem Umfeld aus, wenn wir, ich sag's mal so, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Bekannten da ins Gespräch kommen über den Glauben an Jesus Christus. Wie läuft das da so ab? Nicht, läuft das in aller Regel so in diesem ordentlichen gesellschaftlichen Rahmen ab? Ich erlebe das teilweise in unserer Nachbarschaft. Nicht, dass Menschen sagen, ja, das ist schön, dass sie oder dass du glauben kannst, ich kann das aber noch nicht. Oder andere sagen mir, ja, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben und so sind wir eben unterschiedlich unterwegs, lassen wir es doch dabei bewenden. Oder sie sagen mir, an diesem Ganzen glaube ich sowieso nicht, mit dem Leben ist alles aus. Man erlebt das wirklich in der Nachbarschaft. Und bei uns gibt es wirklich den einen oder anderen, der so denkt, der mir das so sagt. Nicht? Und das ist ja, liebe Geschwister, das ist ja manchmal schon ein Phänomen, nicht, dass Menschen das über Jahre, Jahrzehnte das wirklich so hinbekommen. Faszinierend zu sehen, eigentlich müsste man sagen, erschütternd zu sehen. Nicht, dass Menschen das über Jahre, Jahrzehnte so hinbekommen, wenn sie sagen, ja, schön und gut, dass du glaubst, ich sehe das alles ein bisschen anders. Es ist schon wirklich, wirklich erschütternd, liebe Geschwister. Aber es kann natürlich auch passieren, dass sich Menschen von Gemeindemitgliedern einladen lassen. Nicht, dass sie das ganz toll finden, wie das da abläuft, nicht? Und sie lassen sich auch die Predigt, hören sie sich auch an und dann bleiben sie nachher noch zum Kaffee trinken. Das gibt es auch und man ist ganz überrascht, wenn manche sogar mehr oder weniger regelmäßig zu diesen Gottesdiensten kommen, besonders zu diesen Festtagsgottesdiensten, weil sie auch merken, wie man sich da auch um die Kinder kümmert und so weiter und so fort. Und plötzlich ist man ganz erstaunt, dass manche sogar ein Gespräch haben wollen. Gespräch über den Glauben und plötzlich melden sie sich sogar zum Glaubensgrundkurs an. Nee, und da erlebt man dann plötzlich auch wieder so ein Phänomen, nicht, dass sich einige davon wieder ganz plötzlich abmelden, weil sie merken, dass ihnen Jesus Christus doch ein bisschen zu nahe kommt. Also es ist schon interessant. Aber das darf wirklich so unser Gebetsanliegen sein, gerade in unserem säkularisierten Umfeld, nicht, dass wir Gott bitten, dass Menschen wirklich, ja, ich sag's mal so, gute Probleme mit Jesus Christus bekommen. Das darf wirklich unser Thema, unser Gebetsanliegen sein. Nur, es ist ja nicht nur das Thema von Nichtglaubenden, sondern, wenn wir ehrlich zu uns sind, es kann auch unser Thema sein. Sagen wir es mal so, wenn du keine Probleme mit Jesus Christus hast, wenn du es geschafft hast, wenn es dir gelungen ist, Jesus Christus so in deinen christlichen biografischen Rahmen einzubauen, dass du ihn dir da stimmig, dass du ihn dir da passend gemacht hast, dass er quasi aus deiner Sicht alles mitmacht, was du so in Bezug auf Ehe, Familie, Urlaub, Hobby, Karriere, was weiß ich, Finanzen und so weiter, dann hast du, ohne dass ihm das vielleicht bewusst ist, dann hast du wirklich ein Problem. Dann sollte derjenige wirklich mal seinen Glauben überprüfen. Denn dazu ist ja gerade das Evangelium und damit Jesus Christus da. Nicht, dass er uns immer wieder in unserer Nachfolge, ja, ich sag's mal so, diesen Anstoß, dieses Eck hier, dieses Nichtpassende gibt. Der Wille Jesu Christi, ja, er soll eine Herausforderung in unserem Leben sein. Und jeder kann das von uns bestätigen, wir werden nicht alle Wege Jesu Christi, die er uns führt, verstehen. Das werden wir nicht. Aber das ist diese Herausforderung. Das ist dieses Problem, was wir dann, dieses gute Problem, was wir dann mit Jesus Christus haben. Und wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt lesen, dann haut uns das ja hoffentlich um. Wenn wir nämlich lesen, das oder wenn wir hören, was Jesus Christus da sagt und das vergleichen mit dem, was wir so leben, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, das sind zwei verschiedene Welten. Das passt irgendwo nicht, an vielen Stellen nicht zusammen. Wenn du aber jetzt versuchst, das alles irgendwie so zu harmonisieren, nicht, dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt etwas nicht mit deinem Glauben, liebe Geschwister. Seine Liebe, also die Liebe Jesu Christi, hat in der Tat enorme Konsequenzen. Sie hat eben eine Dynamik in alle möglichen Lebensbereiche, nicht, die wir, in die wir vielleicht gar nicht unbedingt hinein wollen. Aber es ist so, liebe Geschwister. Seine Pläne stimmen nicht immer mit unseren Plänen zu überein. Wir kennen diesen Vers, seine Gedanken sind weitaus höher als unsere und seine Wege ebenso, liebe Geschwister. So, wenn wir jetzt weiterlesen, wenn wir jetzt in Johannes 12 hineingehen, in diese Verse 1 bis 12, dann stellen wir fest, dass plötzlich auch Lazarus ein Problem ist. Denn jetzt muss er ja sogar auch weg. Lesen wir ja in Vers 10, da beschlossen die führenden Priester, auch den Lazarus zu töten. Also man hat den Eindruck, es ist gefährlich aufzustehen, weil du dann in der Gefahr stehst, wieder ums Leben zu kommen. Ja? Also statt großer Begeisterung, nicht, muss Lazarus aus dem Weg geräumt werden. Nicht? Und so erleben wir jetzt wieder eine ganz bemerkenswerte Lazarus-Geschichte. Und wir sagten jetzt vorhin schon am Anfang, es geht um diese unterschiedlichen Reaktionen, nicht der einzelnen Gruppen oder der einzelnen Leute. Und das Besondere an dieser Lazarus-Erzählung in Johannes 12 ist ja, dass wir keinen einzigen Satz von dem Lazarus haben. Ja, wir haben überhaupt in der Bibel keinen einzigen Satz von dem Lazarus. Das ist ja für unsere Zeit kaum vorstellbar. Nicht? Und der Lazarus, der hätte doch eine Menge zu sagen. Was glauben wir, liebe Geschwister, was glauben wir, was der heute vermarktet würde? Nicht? Also im ganzen christlichen Bereich hätten wir im Nu, was weiß ich, Lazarus Postkarten, Lazarus Tassen, Lazarus Sticker, Lazarus, was gibt es noch, Lazarus Armbänder, ein Lazarus Event nach dem anderen. Nicht in kürzer Zeit hätten wir wirklich einen evangelikalen Lazarusmarkt. Und Interviews in allen großen Blättern. Lazarus, wie war's, mit und ohne Binden, im und außerhalb des Grabes. Also wie gesagt, der wäre auf allen Kongressen, wäre der gegenwärtig gewesen, geeignet für alle konfessionellen Spektren. Lazarus wäre das Thema gewesen. Und jetzt macht die Bibel in dieser Hinsicht überhaupt nichts. Keine Frage, Lazarus, wie war es im Himmel? Nicht, du kannst uns doch wesentlich bessere Informationen geben als unsere irdischen Nahtodexperten. Nichts, nichts, gar nichts, keinen Satz von Lazarus, der sitzt einfach nur da in diesem Hause des Simon, liebe Geschwister. Und allein dieses Dasein des Lieds Lazarus ist schon einer Form. Nicht, der braucht überhaupt nichts zu sagen, der muss nur da sein und gewisse Leute bekommen Probleme mit ihm. Gewisse Leute reagieren ganz eigenartig auch auf diesen Lazarus. Und ich denke, die Botschaft des Lazarus ist, dass er uns deutlich zu verstehen gibt, allein in meinem Dasein, ich muss überhaupt nichts sagen, bin ich schon eine Dokumentation der Realität des lebendigen Gottes. Nicht, ihr braucht keine Interviews mit mir machen, nicht, ihr braucht keine Fotos von mir zu machen, ihr braucht keine Artikel über mich zu schreiben, nicht rein gar nichts, ich bin einfach nur da, ich bin einfach da. Und liebe Geschwister, ist das nicht gut? Wir ticken ja in unserer Gesellschaft ja ganz anders. Nicht, wir meinen, wir müssen immer etwas dazu tun, nicht, wir müssen irgendwie versuchen, uns darzustellen und zu präsentieren, aber das hier, der Lazarus ist einfach da und ist, ich sag's mal so, ist auf diese Art und Weise zeigt er auch schon eine gewisse Hingabe, eine gewisse Zuneigung, eine gewisse Liebe wirklich zu Jesus Christus. Und dieser Gedankengang, liebe Geschwister, der ist auch deshalb so wichtig, weil in unserem Predigtext hier genau das passiert und es in der Realität auch oftmals passiert. Ja, wie soll man das sagen? Dass die leiseren Formen der Leidenschaft, der Hingabe, der Zuneigung zu Jesus Christus oftmals von den lauteren Formen überdeckt werden. Nicht diese, das ist so ein bisschen das Schicksal dieser leisen Formen. Mal ein Beispiel, was sich in der Tat wirklich ereignet hat. Nicht, da passierte eines Tages in einer Bibelstunde Folgendes. Da waren zwei komplett verschiedene Frauen. Und nach der Bibelstunde war es in dieser Gemeinde so üblich, dass man eine Gebetszeit hielt. So, die eine Frau hatte im Gebet quasi ihr ganzes Herz ausgeschüttet. Nicht, und alle hofften, dass sie auch mal zum Ende kommen wird und irgendwann fand sie natürlich auch ihr Amen. Und die andere Frau, die betete ungefähr so. Danke, Herr, für das, was wir gehört haben, und hilf uns, dass wir es auch in der Tat umsetzen. So, und jetzt passierte Folgendes. Nachher kam diese Dame mit dem etwas ausführlichen Gebet zu dem Prediger mit der Frage, ob er denn überzeugt werde, dass die andere Dame wirklich eine Jesusbeziehung hätte. Ne? Verstehen wir, diese leisen Formen, ja, sie haben es ein bisschen schwerer, ebenso wie ein Lazarus, der einfach nur da sitzt. Nicht eine Martha hätte vielleicht gesagt, also Lazarus, nun komm mal so ein bisschen aus dich heraus. Nicht, zeig mal deine Gefühle, zeig mal so ein bisschen deine Emotionen. Nicht, zeig mal ein bisschen mehr von deiner Hingabe, von deiner Zuneigung zu Jesus Christus. Nicht, aber in diesem Zusammenhang gibt es einen Satz von dem Prediger Wilhelm Busch. Der hat also Folgendes gesagt. Ich stehe ganz auf der Seite der Jünger. So exaltierte Frauen, also das sind so aufgedrehte Frauen, ja, so aufgekratzte Frauen, da sagt er, so exaltierte Frauen sind mir auch etwas unangenehm. Ich fürchte nichts mehr als die Hysterie und Aufregung des weiblichen Geschlechts. Und dann fügte er den Satz hinzu, aber, so muss ich zugeben, Jesus steht auf ihrer Seite. Das war also Wilhelm Busch, was er dazu sagte. Aber zurück zu unserem Text, liebe Geschwister. Was uns in diesem ganzen Text wirklich begegnet, ist eben diese Hingabe, diese Leidenschaft, diese Zuneigung zu Jesus Christus, aber eben in ganz unterschiedlichen Formen, liebe Geschwister. Und wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir Leidenschaft, Hingabe eben nicht an äußeren Dingen festmachen. Ja, wir hier so in unserer Kultur, wir sind da so ein bisschen drauf fokussiert. Sondern ich denke, Leidenschaft, Hingabe, Zuneigung zu Jesus Christus ist auch immer mit Charakter verbunden. Das heißt, wie ich es auch weitersagen kann, wie ich es herüberbringen kann. Und das ist eben sehr, 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 sehr unterschiedlich kann das sein. Und da haben es die leisen Formen manchmal etwas schwierig. Und manchmal ist es ja so, dass in den lauten Formen viel Rauch und wenig eben Feuer ist. Und das erkennt man hier, hier besonders an dieser ganzen Gruppe, die sich da in dem Hause des Simon befindet, ja. Bei diesem Festessenabend sitzt da eben auch dieser Simon. Wie gesagt, man kann das in den Parallelstellen nachlesen, dass es eben dieser Simon war. Nicht dieser Gastgeber. Und wir wissen, dass er aussätzig war und dass er gesund wurde, dass er die heilende Kraft Jesus Christus erfahren hat. Und dieser Simon hat eingeladen. Nicht, er hat ohne große Worte sein Haus zur Verfügung gestellt. Eben auch eine Art von Hingabe, von Leidenschaft, von Zuneigung, von Liebe für eben Jesus Christus. Ja, und die Leidenschaft und Hingabe einer Martha, ja, die kennen wir ja auch, liebe Geschwister. Nicht ihre Art und Weise, abseits von allem zu dienen. Die kommt ja bei uns immer so ein bisschen schlecht weg, die Martha. Lazarus, den haben wir schon eingehend jetzt analysiert, den Lazarus. Nicht, und dann natürlich Maria. Maria mit ihrem kostbaren Öl. Nicht, das war natürlich zuallererst ein Dankeschön. Nicht für das, was Jesus Christus an ihrem Bruder Lazarus da getan hat. Aber es war eben auch ihre Art und Weise, nicht ihre Leidenschaft, ihre Zuneigung, ihre Hingabe zu Jesus Christus eben zu zeigen. Natürlich kann jetzt der eine oder andere einwenden, dass das völlig überzogen, völlig überspannt war. Natürlich, es gibt immer die Gefahr, liebe Geschwister, dass das, was außen sichtbar wird, ganz bewusst als gemacht, präsentierend, als dargestellt wird. Man kann alles pervertieren. Das wissen wir auch. Aber verstehen wir, echte Leidenschaft, echte Hingabe, echte Zuneigung, echte Liebe zu Jesus Christus bedeutet, dass er in meinem Leben an erster Stelle steht, dass das Herz dabei ist, liebe Geschwister. Dass das Herz wirklich mit dran ist. Und wie sich das zeigt, das ist jetzt Sache jedes Einzelnen. Wir haben ja noch ein wunderschönes Beispiel. Wir haben ja noch ein wunderschönes Beispiel in der Bibel, wie sich das zeigt, diese unterschiedliche Reaktion. nicht diese Unterschiedlichkeit in Bezug auf Leidenschaft, auf Hingabe, auf Zuneigung, auf Liebe zu Jesus Christus. Erinnern wir uns an diese beiden apostolischen Größen, Johannes und Petrus, an die Zeit nach Ostern. Sie sind da am See Genezareth mit noch einigen anderen Jüngern. Und plötzlich steht da Jesus Christus am Ufer. Nicht zunächst hat man ihn nicht erkannt, aber der Erste, der ihn erkennt, ist Johannes. Und wie reagiert Johannes? Ja, er reagiert eben so, wie halt ein Johannes reagieren kann. Er steht da und sagt, es ist der Herr. Mehr nicht. Das war sein Bekenntnis. Das war sein Bekenntnis und damit war alles ausgedrückt. Und Petrus, diesen Satz hörend, der kann gar nicht anders. Nicht, der zieht da sein Obergewand an und dann springt er aus dem Boot und was weiß ich nicht und stürmt da wild auf Jesus Christus wirklich hinzu. Nicht, ist der eine oder andere weniger leidenschaftlich, hingebungsvoll für Jesus Christus? Ich würde sagen, nein. Es zeigt sich eben auf eine unterschiedliche Art und Weise. Johannes ist, ja, um es mal in einem Bild zu sagen, Johannes ist wie so ein stiller Bergsee. Und der Petrus, wie eine sprudelnde Quelle. Aber beide haben sie Leidenschaft, haben sie Hingabe, haben sie Liebe zu Jesus Christus. Aber jetzt geht es ja nicht nur darum, um diese Hingabe und Liebe zu Jesus Christus, liebe Geschwister, sondern, wenn wir den Text ja jetzt weiterlesen, sondern es soll ja auch gut riechen. Ja? Es soll ja auch gut riechen für Jesus Christus. Nicht, wir sollen ihm eine Freude machen, ja, indem es in unserem Umfeld, indem wir in unserem Umfeld einen guten Duft verbreiten, liebe Geschwister. Und jetzt kommt nochmal ganz besonders die Maria mit ihrem kostbaren Öl da ins Spiel. Es ist eine eindrückliche Szene, die uns Johannes also hier wirklich beschreibt. Simon, also der Gastgeber, nicht, stellt sein Haus zur Verfügung. Wenn Martha kocht, wird es immer ein Festtagsessen. Nicht, und Lazarus war die Person des Abends, nicht, wann hat man schon mal einen Toten unter sich, der lebt. Ja, und dann eben hier natürlich Jesus mit seinem Gefolge und schließlich eben hier die Maria. Für alle Schwaben, liebe Geschwister, für alle Schwaben, eine absolute Katastrophe, was diese Frau jetzt hier macht. Was diese Frau jetzt hier wirklich macht. Man mag es ja nicht glauben, es ist wirklich die Verschwendung, ich sag's mal so, eines Vermögens an einem Abend für Jesus Christus. Und jemand hat sich mal die Mühe gemacht, hat das mal umgerechnet, welchen Wert das heute haben würden will. Nicht, es ist der Wert eines Mittelklassewagens, also sagen wir ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro. Nicht ein Vermögen, das an diesem Abend im wahrsten Sinne des Wortes für Jesus Christus da wirklich verduftet. So ist es. Mal eine interessante Frage, nicht, wo fängt die Duftspur, die die Maria hier gelegt hat, eigentlich an? Sie fängt ja eben nicht bei der Maria an, sondern sie fängt ja schon viel, viel, viel früher an, nämlich bereits im Alten Testament. Ich denke da jetzt nicht an diese Räucheropferspur, das ist nochmal eine ganz andere Duftspur, ein ganz anderes Thema. Nein, sondern an die Duftspur hier, von der hier Johannes 12 spricht, die Rede ist. Das ist nämlich genau die Duftspur, die über einem hohen Priester lag, wenn er gesalbt wurde. Nicht für diesen hohen Priester wurde dann ein besonderes Öl gemixt, was für keine anderen Zwecke verwendet werden durfte. Nicht, oder denken wir an die Salbung eines Königs, da haben wir es auch. Und diese Duftspur, die führt uns, ja, es liegt förmlich auf der Hand, die führt uns in das Buch Esther. Nicht, das ist ja schon phänomenal, wie diese Anwärterin, nicht diese Esther, wie sie 12 Monate lang gewaschen, gepudert und gecremt wurde, bis sie den richtigen Duft hatte. Nicht, und von diesem Buch Esther geht eine Spur, führt direkt in den Psalm, nicht Psalm 45, wo der König auf deine Königin wartet und es dann in Vers 9 heißt, deine Kleider sind Eitel, Myrrhe, Aloe und Kassia, wenn du aus den elfenbeinernen Palästen dahertrittst in deiner schönen Pracht. Nicht? Und dann landen wir schließlich noch im Hohelied Salomos, wo es links und rechts und vorne und hinten duftet. Also wir sehen bereits im Alten Testament ist viel Duft im Spiel. Und wenn wir die Duftspur im Neuen Testament verfolgen, ja, wie gesagt, dann landen wir einmal hier, aber wir landen auch noch in Lukas 7. Nicht, da wird uns ja eine ähnlich lautende, eine ähnlich klingende Geschichte erzählt, nicht, wo diese von dieser Frau mit ihrer eigenartigen Vergangenheit und die dann eben auf ihre Art und Weise ihre ganz besondere Hinneigung, Liebe zu Jesus Christus eben demonstriert. Aber hier geht's zurück zu der Maria. Nicht, die Maria leistet sich in der Tat etwas, sie will ihre ganz besondere Dankbarkeit und Liebe zu Jesus zum Ausdruck bringen. Sie hat wirklich ein großes Herz voll Dankbarkeit eben für den Herrn Jesus Christus. Und das ist eine Frage, die wir uns auch stellen müssen. Haben wir auch solch ein großes Herz voller Dankbarkeit für Jesus, für das, was er für uns getan hat? Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, welchen Weg er gegangen ist. Und deswegen mal so diese Johannes-Serie. Nicht, dass wir uns das wirklich immer wieder vor Augen halten, nicht, was er getan hat. Es gilt in der Tat, und wir haben das ja, glaube ich, vorhin auch im Lied kam das auch zum Ausdruck in diesem zweiten Lied, nicht, es gilt, was in Psalm 103, da ab Vers 2 steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nicht, der dein Leben vom Verderben erlöst hat. Nicht der, der immer wieder einmal grundsätzlich deine Sünde vergeben hat und der immer wieder in deinem Leben deine Sünden vergibt und der dich krönt mit Barmherzigkeit, mit Gnade und so weiter und so fort. Vergiss das bitte nicht. Und ich denke, wer sein Herz bei Jesus verloren hat, nicht, der findet immer einen Weg, auch sein Herz wirklich zu zeigen, liebe Geschichte. So unterschiedlich diese Wege auch sein mögen, das erleben wir ja in dieser Geschichte, in diesem Textabschnitt. Nicht? Und wer wirklich sein Herz für Jesus verloren hat, ja, der erfährt auch, der erlebt auch, ja, Liebe kann nicht rechnen. Liebe kann nicht rechnen. Liebe ist kein guter Mathematiker, das geht voll daneben. Und liebe Geschwister, das ist auch richtig so. Und deswegen stellen wir uns immer wieder die Frage in unserem Leben, wie kann sich aus meinem Herzen, das dir, Herr Jesus, gehört, ein guter Duft ausbreiten? Nicht, wie kann mein Leben einen guten Duft verbreiten? So, und jetzt passiert etwas Komisches. Das ist nämlich neben diesem guten Duft, die Maria da verbreitet, plötzlich ganz unangenehm riecht, aber wirklich unangenehm riecht, liebe Geschwister. Man möchte fast sagen, da gibt es neben diesem guten Duft, gibt es jetzt wirklich einen Geruch des Todes zum Tode. Und jetzt taucht da eine Gestalt auf, die wir alle gut kennen, Judas Ischariot, nicht der das vermeintliche Fähnchen der Diakonie schwingt, aber der inzwischen auf einem ganz, ganz anderen Gleis fährt. Ja, und das müssen wir ganz nüchtern festhalten, liebe Geschwister. Nicht, je klarer sich das Profil der einen Seite zeigt, desto klarer zeigt sich auch das Profil der anderen Seite. Und hier in diesem Text erfahren wir Dinge von dem Judas, die wir vorher gar nicht wussten. Nicht, dass er also sehr gut rechnen konnte. Nicht so gut rechnen konnte, dass er sich ganz massiv zu seinen Gunsten verrechnet hat. Wir haben es ja gerade gehört, nicht? Da sind so einige Spendenmittel sind so in seine Tasche geflossen, die eigentlich für die Community Jesu und Co. gedacht waren. Nicht? Und Jesus wusste das. Jesus wusste das und hat das alles ausgehalten. Nicht? Wir lesen ja. Da ab Vers 4, empört, sagte Judas Ischariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen gegeben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen. Ich meine, das wäre schön gewesen, dann hätte diese Frage wenigstens noch einen Sinn gehabt. Nicht? Sondern weil er ein Dieb war. Nicht? Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Und liebe Geschwister, das müssen wir ganz nüchtern sehen. Das gibt es bis heute, dass in ein und derselben Gemeinde eben zwei verschiedene Duftsorten sind. Und das gibt, so erschreckend sich das anhört, sogar in einem Leben. In einem Leben eines Christen gibt es das. Das müssen wir ganz, ganz nüchtern sehen. Deswegen lasst uns nicht so verächtlich auf den Judas zeigen, sondern wenn dieser Text an uns herankommt, wenn wir diesen Text also wieder ganz neu lesen, dass wir wirklich begreifen und sagen, Herr Jesus Christus, ich möchte nicht so unangenehm riechen. Ich möchte nicht so einen unangenehm riechenden Duft verbreiten. Ich weiß, der alte Mensch, der alte Adam riecht so fürchterlich schrecklich und man kann von ihm eben nichts anderes erwarten. Nicht? Und deswegen kann der Apostel Paulus sagen, dass solche Menschen, ja, sie dienen eigentlich nicht dem Herrn Jesus Christus, sondern sie dienen ihrem Bauch, sie dienen dem alten Wesen. Nicht? Und Paulus kann unter Tränen im Philipperbrief sagen, das sind die Feinde Jesu Christi, des Kreuzes Jesu Christi. Das sind die Feinde. Nicht? Und Gott kann das einem Menschen zeigen. Natürlich ist das peinlich. Natürlich ist das peinlich. Aber es muss ja nicht so bleiben, auch bei einem Christen nicht so bleiben, liebe Geschwister. Nicht, dafür ist ja das Evangelium da, dafür ist ja Jesus Christus da. Nicht, das ist ja gerade das Glück. Nicht, dass man mit dem, was an einem furchtbar unangenehm riecht, was so etwas, ich sag mal so etwas Judas-Charakter hat, dass man mit dem wirklich zu Jesus Christus kommen darf und ihm sagen darf, ja Herr, ich habe es eingesehen, es war nicht gut, wie ich gedacht, wie ich gefühlt, wie ich gehandelt habe, das ist mir alles klar geworden, ich bitte dich, vergib mir. Und dann ist der Herr Jesus Christus wieder bereit, dir deine Sünden da zu vergeben, dich reinzuwaschen von allem Schmutz, von allem unangenehmen Geruch. Aber liebe Geschwister, was ist eigentlich die vertiefte Bedeutung nicht dessen, was die Maria hier macht? Da gibt es jetzt in der Tat noch einen weiteren Duft, und zwar einen Duft für das Begräbnis. Ja, und plötzlich weht so ein bisschen Beerdigungsluft durch das Wohnzimmer des Simon. Wieso Beerdigungsluft? Deswegen, weil Jesus Christus tiefer blickt. Er blickt weiter, er blickt tiefer. Und das Ganze, das haben wir ja auch gelesen, das Ganze geschah ja, so berichtet uns ja Johannes, 6 Tage vor dem Passafest. Jesu wusste also um seinen Weg, er wusste um diese wenigen Tage noch, bis er dann am Kreuz sterben und begraben würde. Und als dies alles geschah, da tauchten ja 2 ganz eigenartige Personen auf. Nämlich einerseits der Nikodemus und andererseits der Josef von Arimathäa. Beides, ja, bekannte Persönlichkeiten, beide betucht, beide wohlhabend. Und die haben jetzt auch auf ihre Art und Weise ihre Liebe, ihre Hingabe, ihre Zuneigung zu Jesus gezeigt. Das kann man in Johannes 19 nachlesen. Aber jetzt kommt es. Aber für die Pflege der Leiche, die sich die Frauen nach dem Passafest vorgenommen hatten, war es zu spät. Die Leiche war weg. Schluss mit Beerdigung, mit Friedhof, mit Begräbnis. Warum ist das so wichtig zu erwähnen? Denn jetzt kann man verstehen, dass Jesus auf diese empörte Reaktion des Judas antwortet, lass sie doch. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Nicht? Jesus blickte tiefer. Er wusste, dieses Unterfangen der Frauen da nach dem Sabbat, das wird vergeblich sein, weil ich nicht mehr da bin und so weiter. Wir kennen die Geschichte. Ja? Und deswegen kann man diese Antwort Jesu jetzt verstehen auf diese empörte Reaktion des Judas. Aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, liebe Geschwister, da kommen wir jetzt zum Schluss wirklich auf Jesus Christus nochmal ganz intensiv zu sprechen, denn es steckt ja noch wesentlich mehr dahinter. Es schlägt ja jetzt nicht nur das Herz der Maria für Jesus Christus, sondern jetzt schlägt das Herz von Jesus Christus für Maria. Das ist ja das Entscheidende. nicht jetzt geht Jesus Christus, ja, ich möchte es mal so sagen, leidenschaftlich, hingebungsvoll, nicht für sie ins Rennen, liebe Geschwister, und lässt sich alles kosten, nicht diesen Weg ans Kreuz. Nicht, und diese Leidenschaft, diese Hingabe Jesu Christi für Maria und somit natürlich auch für jeden Einzelnen von uns geht so weit, dass er sogar stirbt, liebe Geschwister. Und wenn wir das so betrachten, dann müssen wir sagen, in Relation dazu nimmt allerdings jetzt der Wert des kostbaren Öls dramatisch ab. Ja, die Maria hat viel gegeben, ja, sie hat in der Tat ein Vermögen gegeben, aber Jesus hat sich selbst gegeben. Ja, die Maria hat in der Tat auf eine wunderbare, herrliche Tat Jesu Christi reagiert. Aber was können wir von Jesus Christus sagen, liebe Geschwister? Wie sagt es der Römerbrief? Jesus hat das für uns getan, ja, als wir noch gottlos waren, als wir noch Sünder waren. Und wenn das, liebe Geschwister, wenn das so richtig bei uns angekommen ist, nicht, dann hoffe ich, dass unsere Leidenschaft, unsere Hingabe, unsere Zuneigung zu Jesus Christus wirklich noch größer wird. Dass wir wirklich zu unserem Herrn sagen können, Herr, ich möchte nicht nur einen guten Duft verbreiten, nicht, weil du dich immer und immer wieder so barmherzig, so großzügig und so liebevoll in meinem ganzen Leben zeigst und immer noch zeigst, sondern über all die Gaben, die du mir täglich gibst, bist du, Herr, mir selbst die größte Gabe. Und wenn alles andere nicht mehr da ist oder nicht mehr da sein sollte oder alles anders geführt wird, dann bist du, Herr, und bleibst du, Herr, das eigentliche Herzstück. Ja, liebe Geschwister, das zeigt uns wirklich dieser Textabschnitt nicht, wo es wirklich um Reaktionen geht auf Jesus Christus oder genauer gesagt, was eben die Leidenschaft, was die Hingabe, was die Zuneigung zu Jesus Christus betrifft. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Reaktionen festgestellt, ganz unterschiedliche Wege. Und das darf uns auch wirklich ermutigen, dass wir das auch weiterhin wirklich unser Herz bei unserem Herrn Jesus Christus ist, der alles, aber auch alles für uns getan hat, damit wir eines Tages mal bei ihm in der Herrlichkeit sein dürfen. Dass wir ihn eines Tages wirklich in seiner ganzen Schönheit, Größe, Pracht, Herrlichkeit, wir finden ja im Grunde genommen gar keine Worte dafür, ihn dann wirklich sehen können. Und das wünsche ich uns allen, die hier sitzen, von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass wir uns das so erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir immer wieder mit Lied und mit Dank auf deine nicht auszudrückende Liebe reagieren. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns auch immer wieder reinigst, dass du uns immer wieder vergibst. Wir danken dir für diese unendliche Geduld, die du mit jedem Einzelnen von uns hast. Und wir möchten dich so herzlich bitten, dass wir als Einzelne und auch als Gemeinde, dass wir wirklich ein guter Duft sein dürfen, für dich und auch füreinander. Und wir preisen dich darüber, dass du uns wirklich der größte Schatz und das größte Geschenk bist und dass wir dich haben, für Zeit und für Ewigkeit. Amen.